Wo war Hertha, bevor Favre kam? Wo war Gladbach, bevor Favre kam? Wo war Nizza, bevor Favre kam? Wo war der FC Zürich? So, das sind die Stationen, die er hatte. Und jetzt in Dortmund sind sie in der ersten Saison Vizemeister geworden. Also, naja, also ich bin da auch weit weg davon, ihm da alleine die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber es wirkt so, wie du sagst, als sei es nur noch eine Frage der Zeit.
Eine Halbzeit. Mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ostendorp.
Hallo und schönen guten Tag.
Hallo.
Hallo Wolf, hallo ihr da draußen, hallo zu einer Halbzeit mit Wolfuß, unserem.
Hallo Ossi.
Unserem Fußball-Podcast. Dritte Folge geht on air quasi und on air ist quasi auch ein gutes Stichwort, Wolf, weil.
Ist es nicht schon die vierte Folge?
Nein, es ist die dritte.
Es fühlt sich an wie viel.
Ich weiß jetzt nicht, ob das gut oder schlecht ist. Aber du bist aus der Luft quasi Volley eingeschwebt aus.
Ja, mit etwas Jetlag aus Barcelona.
Es war herrliches Wetter, habe ich gesehen. Es gab ein unterhaltsames Fußballspiel, welches du auch, welchem du beiwohnen durftest, und du bist jetzt wieder im kalten und verregneten Deutschland.
Ja, ich bin wieder zurück. Ich bin zurück auf dem Boden der Tatsachen. Eine Messi-Gala vor 92.000. Ich habe es ja bei Instagram gepostet, tatsächlich abenteuerlichen Plätzen, die diese Betonschüssel immer noch bereithält.
Mit
sehr eingeschränktem Sichtfeld, dafür aber mit einem TV-Gerät direkt vor der Nase. Für den Fall, dass man sich langweilt, dass sich der Barca-Fan langweilt, was selten genug vorkommt, aber nur für den Fall, könnte man auch switchen auf, weiß ich, Bergdoktor oder irgendwas.
Den anderes. Spanischen Bergdoktor.
Eine Rateshow. Wer wird Millionär? Spanisch, katalanisch. Könnte man machen. Nein, spannend. Ansonsten war Barcelona wie immer eine Reise wert.
Tolle Stadt, oder?
Tolle Stadt. Wirklich tolle Stadt. Also das ist eine Stadt, wo ich tatsächlich auch leben könnte. Es ist mit dem kleinen faden Beigeschmack, dass einer Kollegin bei uns aus dem Team gestern beim Warten aufs Taxi noch eine sehr teure Uhr gestohlen wurde vom Handgelenk.
Ich wollte gerade fragen, als du sagtest, einer Kollegin ist Folgendes passiert. Es kann eigentlich nur sich um einen Raub handeln.
Ja, es war ein Raub. Es war ein Raub, wirklich. Also es war die gute alte Antanznummer und
an der Straße angetanzt?
Ja, an der Straße angetanzt. Ich konnte den noch abwehren. Sie hat ihn eigentlich auch abgewehrt und ich sag sofort, hast du alles? Und frag bei uns auch die Truppe, habt ihr alles? Fünfmal ja, sechsmal ja und eine Stunde später im Hotel stellt sie fest, die Uhr ist weg.
Auch da erst gemerkt, oder was?
Ja, also bitter. Insofern ist es ein Nachklang in Moll, muss man sagen. Aber ansonsten ist es wirklich eine außergewöhnliche schöne Stadt. Wir haben gewohnt in dem W-Hotel direkt am Meer, also mit Blick aufs Mittelmeer. Das war auch gleichzeitig das Hotel der Dortmund-VIPs und Sponsoren.
Und
also
Spielerfrauen wahrscheinlich.
Genau, die da diese Goldreise dann jeweils mitmachen, die dann abends auch zum Bankett eingeladen sind und so. Mhm. Und es begab sich am Spieltag. Also der Frühstücksraum voller Schwarz-Gelber und ich und Mourinho, ne? Also nicht José Mourinho, sondern mein Mourinho. Ja, und es begab sich, dass auf einmal ein indischer Tourist, nichts ahnend, den Frühstücksraum betrat in einem Bayern-Trikot. Gerade morgens um 10 hatte der Frühstückssaal direkt schon Puls. Das war gut. Also die haben den angeguckt. Also und er war sich gar nicht sicher, also wo diese Unruhe auf einmal herkam.
Hat er die Szenerie geblickt, Wolf?
Also wo? Ich glaube, er hat's nicht hundertprozentig umrissen, was da los war. Also selbst die Dortmunder Vips treten ja in schwarz und gelb gekleidet. verkleidet, schon zum Frühstück an.
Absolut.
Also, das ist wirklich hundertprozentige Identifikation mit dem Verein. Und wirklich, er betrat die Szenerie und es war Schweigen im Raum. Also es war eine beißende Stille. Und es, also anerkennende Blicke, mein lieber Mann, wer traut sich was?
Also Fassungslosigkeit quasi.
Ja, weil er hat dann gedacht, also dieser Inder, ist er wirklich ein Inder? Ja, er ist ein Inder. Er ist ein indischer Tourist und er ist Fan des FC Bayern, insbesondere von Robert Lewandowski. Und also der Dortmund-Fan zeichnet sich auch durch eine gewisse Toleranz aus. Also Toleranz hat Grenzen, aber in dem Fall, es wurde keiner übergriffig, ja. Es war aber wirklich eine Minute lang war Stille. Und dann setzte dieses Frühstücksgemurmel wieder an und man ließ also diesen indischen Fan gewähren. Er hat aber gemerkt, da ist irgendwas ist im Busch. Irgendwas stimmt nicht. Also ich hatte auch das Gefühl, dass er die Aufmerksamkeit ein Stück weit genossen hat, weil er in der Folge mit fast aufreizender Lässigkeit in seinem roten Robert Lewandowski Bayern Trikot durch das Hotel marschiert ist. Also er war in der Lobby, er war vorwärts. Selbst bei der Abfahrt saß er, also und das war dann schon fast eine kleine Provokation, ja, und weil so gegen 16, 17 Uhr hatte der Dortmunder Tross schon zwei Umdrehungen.
Also schon ein bisschen getankt.
Und da hat er gedacht, da setze ich mich nochmal direkt ins Blickfeld. Es war wirklich herrlich.
War er alleine?
Ja, also er hatte noch ein paar weitere Inder dabei, die sich aber augenscheinlich nicht für Fußball interessiert. Ich bin auch nicht sicher, ob der sich wirklich für Fußball interessiert hat. Vielleicht hat ihm einfach, also
so ein, war das denn,
also es darf war ich dich, so seine
eine wichtige
so
Frage,
modischer Wolf. Schwenker von ihm.
Eine wichtige Frage, die könnte uns bei der Aufklärung helfen. War es ein Original Bayern Trikot oder war es eins dieser spektakulären 15-Euro-Shirts,
die aus der Nähe habe ich es mir nicht angeguckt. Aber du hast recht, die Frage ist absolut berechtigt, weil gerade da unten an der Küste sind viele fliegende Händler,
genau,
die ihre Ware feil bieten.
Richtig.
Es gab Badetücher, es waren auch Leute im Mittelmeer noch. Und das ist dann schon echt sportlich so bei 15, 16 Grad. Aber die Menschen, die reingesprungen sind, haben Fantastico, Fantastico gejaucht. Und also du kriegst da unten, kriegst du auch Badetücher. Also wenn dir ganz spontan danach ist, hast du also bestimmt auf 300 Metern hast du 50-fach die Auswahl, dir ein Badetuch zu erstehen. So, von der Motivik ist eigentlich alles dabei. Von Bob Marley bis zum bunten Elefanten ist wirklich alles dabei. Und aber auch zwischendurch Trikots. Und es fiel Messi, überraschenderweise. Viel Messi. Aber eben auch im ganz ausgesuchten Handel ist mal ein Lewandowski dabei.
Ein Pole dabei.
Ja.
Ja, also deswegen. Also ich glaube, wenn es kein Originaltrikot war, dann könnte es durchaus deine These bestätigen, dass er vielleicht vom Fußball, gar nicht so ein fußballinteressierter Mensch war.
Vielleicht war er vorher im Mittelmeer, ne? Lag
richtig
auf seinem frisch erstandenen Badetuch mit einem bunten Elefanten. Und
es fröstelte ihn ein wenig.
Ich brauche jetzt so einen Überwurf. Nehme ich vielleicht den bunten Elefanten, das war ihm vielleicht zu lächerlich, hat er sich gedacht, kaufe ich mir ein Trikot, Messi-Trikot hat jeder, nehme ich mir einen Lewandowski.
So. Wir haben
und fertig
den Fall,
ist die Geschichte.
Wir
und
haben
dann,
den Fall kommt
er da, dann kommt er da rein stolziert. Das war wirklich vom anderen
Stern. Hat denn dann einer der Dortmunder ihn mal angesprochen oder wurde er nur mit Missachtung gestraft?
Also Missachtung war in dem Fall wirklich die höchstmögliche Form der Wertschätzung.
Okay, also wir halten fest, es gab diesen einen Bayern-Fan, der, wenn er denn Fan gewesen sein sollte, gute Laune gehabt haben dürfte, weil Bayern hat es hervorragend gemacht in Hilf mir schnell, Belgrad.
Belgrad, ja.
Ja, mit einem recht gut aufgelegten Lewandowski.
Ja, ja.
Und die Dortmunder haben sich vorführen lassen, kann man, glaube ich, durchaus so sagen.
Ja, vorführen lassen ist jetzt eine Spur zu viel. Ist also, wir haben, also Favre muss sich sicher die Frage gefallen lassen, warum Sancho erst zweite Hälfte. Ich meine gestern bei den Interviews auch durchgehört zu haben, dass es erneut eine disziplinarische Maßnahme war, aber da ließ sich keiner wirklich locken von den Verantwortlichen.
Offenbar ist es mittlerweile, wenn ich dich kurz abholen darf, ist es tatsächlich so gewesen, dass Kollege Sancho die Mannschaftssitzung nicht verpennt hat, aber deutlich zu spät kam. Und das war ja nicht sein erstes Mal. Ja. So.
Er hat Probleme mit der Uhr. Das haben wir ja, glaube ich, schon mal besprochen. Obwohl er eine sehr teure Uhr hat, geht sie nach. Sie geht nicht mehr so dramatisch nach wie schon mal zu Länderspielzeiten. Da ging sie einen Tag nach. Jetzt sind es nur wenige Minuten, was es nicht besser macht.
Ja, der Kollege hat tatsächlich ein kleines disziplinarisches Problem. Ja. Wie Dembélé ja auch, der auf der anderen Seite im Trikot stand und ja weinend den Platz verließ, wie ich gesehen habe. Ja,
also er war angefasst, er war emotional angefasst. Übrigens, da, wenn ich noch eine Geschichte erzählen soll, ne?
Jederzeit.
Also das, ich habe es gestern im Kommentar auch gesagt. Unparteiischer der Partie, ne, war der Franzose Clément Turpin. Es ist am Abend vor dem Spiel, ist die Gastmannschaft meistens im Stadion zur Pressekonferenz und auch zu einem Abschlusstraining. Immer zu einem Abschlusstraining am Abend vorher ist das Schiedsrichtergespann. Da wird ein bisschen gedehnt, es wird gelaufen, ne?
Und gepfiffen.
Also eigentlich, Männer machen gymnastische Übungen. Also soweit so unspektakulär. Clément Turpin allerdings hat in seiner Abschusstrainingseinheit sich auch warm gepfiffen. Also der hat, ich stand daneben, ich war total, es war total skurril. Der ist dann 10, 15 Meter gesprintet und hat auch das Handzeichen simuliert und hat dann gepfiffen. In die Nacht gepfiffen. Also die Fledermäuse haben sich erschreckt in Camp Nou. Und ich dachte, das ist was passiert denn hier? Das ist ja vollkommen skurril. Das hat er aber nicht einmal gemacht, sondern das hat er über 10, 15 Minuten. Und weißt du, was das Beste war? Der Assistent hat auch die Fahne gehoben. Der stand an der Seitenlinie und hat die Fahne gehoben. Also selten habe ich einen Schiedsrichtergespann gesehen, dass ich so akribisch auf die Aufgabe vorbereitet hat.
Also das spricht für die Kollegen, oder?
Ja, also spricht für die Kollegen. Und er war dann auch, wenn ich es richtig erinnere, waren jetzt keine groben Fehler dabei. Und er war auch sich sehr sicher, dass Messi für eine Schwalbe gelb verdient hat. Das ist auch ein sehr mutiger Mann, ne? Also Clément Turpin ist jemand, den man sich merken muss.
Den Namen, der könnte auch irgendwie in so einem Louis de Finet-Film.
Absolut. Wer? Ich? Was? Oh. Ja, es war toll. Also, dass auch die Pfeife warm gepfiffen wird quasi.
Weltklasse. Du hast ja auch schon einiges gesehen, oder?
Ja.
Aber das war neu.
Ja, das war neu.
Das war neu. Und der Kollege Favre, glaubst du, es war sein letztes? Also ich hab vorher mal nachgeschaut, weil ich habe am Samstag, am Montag habe ich eine größere Favre-Geschichte überraschenderweise gemacht vor diesem Spiel und habe dann auch noch mal recherchiert, wie oft er eigentlich gegen Barcelona gespielt hatte im Vorfeld. Es war nur das Hinspiel.
Ja.
Er hat ja damals bei Johann Cruyff, beim großartigen Johann Cruyff hospitiert, ich glaube vor 28 Jahren oder so.
Ja, Anfang der 90er hat er mir erzählt. Für 2 Wochen war er da. Und er erzählt das mit ganz großem Stolz. Also
er ist stolz.
Darauf ist er wirklich stolz. Eigentlich kein Mensch, der zu übertriebenem Stolz oder überzogenem Stolz neigt. Aber wenn er dir die Geschichte erzählt, dann leuchten die Augen.
Genau, das meinte ich. Ich kenne ihn ja auch schon recht lange. Vielleicht kommen wir nachher nochmal dazu, auch die eine oder andere Anekdote zu erzählen, weil auch da gab es schöne und lustige Szenen, die ich mit ihm erleben durfte. Mir tut er fast so ein bisschen leid aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen. Er wirkt ein bisschen hilflos, ratlos aktuell, finde ich. Was bei ihm selten der Fall ist. Ich glaube auch, dass er das nicht mehr lange überstehen wird, ehrlicherweise.
Ja, also man hat im Moment wirklich den Eindruck, es ist nicht die Frage ob, sondern lediglich die Frage wann.
Mhm.
Ja, also ich bin komplett bei dir. Mir tut er auch ein bisschen leid und er versucht und dann ist sein bester Fußballer, den er hat, beziehungsweise dieses große Ausnahmetalent Jadon Sancho, fällt dann immer wieder durch disziplinarische Verfehlungen auf. Das tut dann nicht gut und also ja, es ist, er hat keinen Neuner, ne, den er stellen kann.
Wenn Paco nicht da ist. Meinst
ja,
du?
Wobei da viele Stimmen sagen, dass es wohl eher an ihm lag, also dass er eher die Devise ausgegeben hat, das geht so gut.
Würde mich nicht überraschen, weil er ist ja kein Fan eines echten Neuners. Das war zu seiner Zeit in Gladbach auch schon so. Und damals hat sich Max Eberl, hat ihm dann einfach irgendwann den Luc de Jong vor die Nase gesetzt, den damals teuersten Transfer der Vereinsgeschichte. Und ja, wie das ausgegangen ist, wissen wir auch. Also am Ende will Favre dann diesen Spielertypen nicht. Und dann ist er, kann er auch stur sein, ne?
Ja.
Ja. Definitiv.
Also das fliegt ihm im Moment so ein Stück weit um die Ohren. Und wenn du dann erste Hälfte siehst gegen Barcelona, dass im Prinzip Nico Schulz zweimal in Mittelstürmerposition genötigt wird, den Torabschluss zu suchen, das ist dann vielleicht auch ein bisschen viel verlangt.
Ja, aber der hat auch einen großen Tag gehabt. Ne? Ich glaube, der hat jetzt noch den Knoten noch nicht aus den Beinen wieder raus. Der hat mich so ein bisschen an Zoltan Sebeskin erinnert. Der, weißt du das noch? Der hat, glaube ich, ein Länderspiel gemacht gegen Holland und wurde als Außenverteidiger von Bodewein Senden so schwindlig gespielt, dass er danach, glaube ich, also der hat heute noch ein Schleudertrauma, glaube ich.
Ja. Okay. Ja, ich erinnere mich, also der Name sagt mir wirklich nur ein Länderspiel. Ich hätte es gedacht, zumindest mal zwei, drei, aber es gab dieses eine gegen Holland, das ist völlig recht.
Danach hat er, glaube ich, auf jeden Fall keins mehr gemacht. Ich weiß nicht, wie viele, ich glaube, er hat vorher keins gemacht, aber es war spektakulär, dieses Spiel. Und da hat mich gestern Nico Schulz so ein bisschen dran erinnert.
Naja, es war echt schwierig. Muss auch dazu sagen, Barcelona hat, also insbesondere erste Hälfte, so mit das beste Spiel gezeigt in der Gruppenphase. Also es war, eigentlich war es mit Abstand die besten 45 Minuten, die sie abgeliefert haben in der Gruppenphase bis hierhin.
Mit einem Messi, der jetzt auch nicht so schlecht aufgelegt war.
Ja,
ne?
Ja. Eins gemacht, zwei vorbereitet und das 3-0 war dann der Killer. Also.
Ja. Aber wir waren bei Favre, ne? Also
ja, Favre.
Ich glaube, es gibt wenige Menschen, die was Schlechtes über ihn sagen würden, weil er ist einfach ein ungeheuer netter, sympathischer Mensch.
Höflicher.
Und höflich, genau. Ein Ella Statesman, wie er im Buche steht. Also wirklich, finde ich. Und
ja, ich auch.
Eine Anekdote ist mir da hängen geblieben, weil es zeigt auch so ein bisschen seinen Charakter. Also wenn ich die kurz erzählen darf. Also es war 2016, war die deutsche Mannschaft in Evian in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft. Mhm. Und Favre wohnt am anderen Ende dieses Genfer Sees, an dem dieses Städtchen liegt.
Ja.
Und er hatte natürlich dann gerade Pause und schrieb mich dann irgendwann an, wann denn die Nationalmannschaft trainieren würde am nächsten Tag. Er würde da gerne mal vorbeischauen.
Mhm.
Und dann habe ich ihm gesagt, ja, die und die Uhrzeit, keine Ahnung, 10, 11 Uhr und ist aber nur für 15 Minuten offen. Ne? So wie das halt bei der Nationalmannschaft ist, dürfen wir Medien und alle anderen Menschen dürfen sowieso gar nicht hin. Jetzt ist Favre natürlich jemand, der ja auch Jogi Löw kennt.
Ja.
Aber er wollte halt gerne dahin und sagt dann, okay, 15 Minuten nur geöffnet. Ob ich denn vielleicht mal fragen könnte, ob er länger bleiben dürfte.
Ja.
Und er ist sich dann wirklich, ich hab dann so gedacht, okay, das kann er ja auch selber machen. Das würde er aber nie, ne, weil er will sich da nicht irgendwie anbiedern oder aufdrängen oder
ja.
Genau, das ist so. Dabei kennt er Jogi wirklich auch gut. Und ich habe das dann über den DFB, habe ich das dann erzählt und da war dann Jogi natürlich sofort klar, kann er kommen und ja, ich holte ihn dann ab und wir fuhren gemeinsam zum Training und nach einer Viertelstunde mussten wir raus und Favre durfte halt bleiben bis zum Schluss und hat dann mit Jogi geklönt und sich ausgetauscht und als ich ihn dann wieder abholte, war er wirklich wie ein kleiner Junge, der sich freute, dass er da die komplette Einheit verfolgen durfte und danach waren wir noch essen. Und es gab, es war an einem Wochenende und ich weiß noch genau, wie er mich gewarnt hat, das Tartar zu nehmen, weil es natürlich nicht frisch sein konnte. Ja. Ich hatte aber nach Rücksprache mit dem Kellner, der mir versicherte, es sei frisch und ich hatte tierisch Lust auf dieses Tartar, habe es mir gegönnt und ich kann dir erzählen, es war keine gute Idee. Ja. Also mir ging es noch nie so schlecht wie am Tag danach. Also es hat mich wirklich komplett zerlegt. Ich war grün und blau und es
Tartarsis.
Kam aus, Tartarsis, es kam aus allen Rohren. Aber da, das war jetzt nicht der, der...
Lass uns da nicht zu sehr ins Detail gehen.
Genau. Es ging eigentlich um was anderes, nämlich dass Favre so unsagbar dankbar war, dass er nicht nur das Essen bezahlte, sondern als wir da dann im Gespräch darauf kamen, er fragt dann gerne auch private Dinge, ne? Also er ist wirklich ein Mensch, der sich auch für den Gegenüber interessiert. Und ich fuhr darauf, nach der EM habe ich ihm erzählt, dass ich mit meiner damaligen Freundin nach Mallorca fliege. Ja. Und unter anderem auch in Palma eine Nacht oder zwei verbringen wollte. Und dann leuchteten seine Augen, weil dort gibt es ein Lieblingsrestaurant. Ja. Er schrieb mir dann den Namen auf und sagte, ich soll da vorher einen Tisch reservieren und einen schönen Gruß bestellen, ne? Weil er den Besitzer wohl auch ganz gut kennt. Und steckte mir dann 150 Euro in die Tasche.
Ja.
Ich soll mir einen netten Abend machen mit meiner Freundin und danke dafür, dass das alles geklappt hat. Ich wollte diese 150 Euro natürlich nicht annehmen und habe gesagt, das kann ich nicht, möchte ich auch nicht. Und
das war dir zu wenig, oder?
Deutlich zu wenig. Nee, auf jeden Fall sagte er, dann würde er meine Telefonnummer löschen und er hätte das letzte Mal mit mir gesprochen. Also ich kam nicht umher, diese 150 Euro anzunehmen und ja, seinen Restaurant-Tipp, der wirklich hervorragend war, auch natürlich umzusetzen, habe ihm dann ein Foto geschickt vom Essen, als wir da waren und er hat sich auch darüber sehr, sehr gefreut und das beschreibt für mich diesen Charakter, dieses Typen. Ja,
das stimmt schon, ja. Ich saß mit ihm mal in der Gladbacher Kabine zusammen, auch zum Vorgespräch, wo er so versucht hat, ein bisschen taktisch die Dinge zu erläutern. Da war dann ein großes Hallo, als da die 18 Mann, wie Gott sie schuf, plötzlich überrascht waren, dass der Sky-Kommentator da auf einmal durchläuft.
Ich nehme an, du warst bekleidet.
Ich hatte was an, ja. Ich hatte mir einen Lendenschutz.
Ein Lewandowski-Trikot.
Ja, genau. Mit dem FC-Trikot bin ich da durch. Oh Gott.
Toni Polster drin.
Nee, aber das war, also der ist sehr nahbar und sehr kommunikativ auch. Und also man findet eine Ebene. Und ich kenne wirklich niemanden, der schlecht über ihn redet. Und deshalb, weil ich ihn halt auch menschlich sehr schätze, tut mir es im Moment ein bisschen leid für ihn, weil er teilweise im Stich gelassen wird und häufig missinterpretiert wird. Aber man muss halt einfach grundsätzlich sagen, es ist so ein Stück weit halt auch Fluch der guten Tat, ne? Er wurde geholt, um den Club zu stabilisieren und wird im ersten Jahr fast Meister, ja. Also er hat zu schnell performt und damit die Latte einfach zu hoch gelegt, als dass er trotz der Investitionen, also dieser Investitionen, das annähernd bestätigen kann. Und nichtsdestotrotz, sie sind ja nicht so weit weg. Also diese Gruppe ist in der Champions League ist mega kompliziert, da darfst du dich nicht wundern. Wenn du da halt nur Dritter wirst, das ist ja Fakt. Also man kann jetzt nicht sagen, Dortmund hätte in der Gruppe nicht performt. Ja, also die
haben Barcelona im Hinspiel schlagen können.
Barcelona am Rande einer Niederlage, durch herausragende 45 Minuten Inter Mailand geschlagen. Du kannst bei Inter verlieren, du kannst in Barcelona verlieren. Ja. Also das darf jetzt trotz dieses Investitionsvolumen nicht komplett aus der Welt, also es darf dich nicht komplett überraschen. Also die Art und Weise jetzt bei Inter macht natürlich nachvollziehbarerweise nachdenklich. jetzt die ersten 45 Minuten von Barcelona, musst du halt auch irgendwann musst du mal sagen, okay, also das ist halt der FC Barcelona, das ist halt nochmal eine andere Qualität, da musst du halt absolut am Rand spielen, dann muss halt einer nach einer Minute das 1-0 schießen, weißt du? Und dann hast du halt eine andere, dann hast du halt eine andere Ausgangsposition.
Ja,
und
genau.
Wenn das Sternbild dann halt auch ein bisschen ungünstig ist, dann wird es halt schwer. Aber grundsätzlich ist es eine schwierige Gruppe und es ist genauso gekommen. Und jetzt wollen wir mal sehen, ob Inter das so durchzieht. Also immer noch vorausgesetzt, dass Dortmund Prag schlägt zu Hause, was ihnen aber durchaus zuzutrauen ist. Und sie sind ja auch in der Liga, sind sie nicht so weit weg. Und trotzdem sind die Probleme ja offensichtlich, die sie haben.
Ja.
Und ich habe gestern halt auch mal den Namen Ibrahimovic in den Ring geworfen. Einfach, weil also in der Vorbereitung aufs Spiel, das, okay, sie gestehen ein, es wurde versäumt, einen zweiten Neuner zu verpflichten. Es wurde
also von Watzke, ne?
Genau. Genau, es wurde sich zu sehr darauf versteift, dass das in der Kombi Götze Alcázar, wie es ja in der vergangenen Saison wirklich herausragend funktioniert hat über weite Teile, dass das auch weiterhin so hält. Also wobei ich finde, also der Gesundheitszustand oder die Verletzungsanfälligkeit von Alcázar hätte zum Nachdenken anregen müssen, theoretisch. Aber das sagt sich halt im Nachhinein auch immer leicht.
Klar.
Und Götze macht halt auch keine, weiß ich, 12, 14, 15 Tore, die
aber
die
auch
halt
das weißt du, ne? Auch das weißt du.
Ja, auch das weißt du. Ob es jetzt Mandzukic ist, der bei Juventus überhaupt keine Rolle mehr spielt, ob der dir weiterhilft, da setze ich zumindest mal ein Fragezeichen. Deshalb bin ich dann irgendwann mal auf Ibrahimovic gekommen und habe mir gedacht, na Mensch, also der kostet keine Ablöse. dafür kostet der Gehalt, aber wenn du dir den für ein halbes Jahr lang ausleihst, also das ist ja, das würde ja per sofort der neue Superstar der Fußball-Bundesliga. Also du schaffst es ja auf anderem Wege, den weitestgehend zu refinanzieren. Also du hast ja einen unglaublichen Werbeeffekt, dadurch, dass so ein Spieler da ist. Jetzt unabhängig davon, ob er sich das vorstellen kann oder nicht. Also der Spieler hat jetzt in den USA gespielt. Keiner weiß, wie...
hat sich da jetzt in Schweden irgendwie einen Club gekauft oder ist dann
eben, Club gekauft. Ja. Also wie fit ist der noch? Wie willig ist der noch? Also es sieht alles gut aus, was er macht, ne? Aber wir verfolgen es halt aus der Ferne und sehen
genau,
halt seine,
du siehst halt die Tore.
Seine spektakulären Tore in der MLS so.
In einer Operettenliga irgendwie.
Jetzt höre ich, dass sich der AC Mailand für ihn interessiert. Ich höre, dass Inter Mailand sich für ihn interessiert. Das sind zwei, drei englische Clubs. Aber ich denke jetzt Borussia Dortmund, eine Mannschaft, die international überwintert, jetzt unabhängig, wo es weitergeht. In der Euroleague oder eben in der Champions League, was ich noch nicht, also ich würde die Champions League Achtelfinale noch nicht komplett abschreiben, weil Inter muss Barcelona zu Hause erstmal schlagen, so. Mhm. Dann bist du, hast du Platz 1 im Winter immer noch in Sichtweite. Also, wenn du nochmal eine sportliche Herausforderung suchst, auch als Ibrahimovic, ist vielleicht so ein Club wie Borussia Dortmund, wo er ganz sicher auf Einsatzzeiten kommen wird, sicher auch von Beginn an. Also warum denn nicht?
Na, der Gedanke ist mega sexy. Also ich fänd's natürlich überragend geil, weil ich Ibrahimovic natürlich gerne in der Bundesliga sehen würde.
Also es gab bei Manchester United mal so eine Situation, die hatten einen personellen Engpass vorne, da haben die im Winter, das ist schon Jahre her, Ferguson, hat im Winter einen Henrik Larsson geholt.
Ja,
einfach nur für ein halbes Jahr.
Also und der hat auch ganz gut genetzt, voll performt.
Der war per sofort Publikumsliebling, hat dann auch sofort getroffen. Wie groß ist das Invest? 10 Millionen, 12 Millionen?
Ja, in so. Der Kante wahrscheinlich, ne? Aber also, ist ja, Dortmund hat ja auch das Geld. Ja, kann man
schon mal eine Machbarkeitsstudie durchführen. Also.
Ich fände es halt auch wieder da wieder spannend mit Favre natürlich, die Konstellation.
Ja.
Aber der hat natürlich, und das unterschätzt man bei ihm immer, das heißt dann immer, ja, der hat ja noch nie mit Stars gearbeitet und der hat ja noch nie einen Titel gewonnen. Das stimmt halt auch alles nicht. Ne? Das war übrigens auch der Titel meiner Geschichte, war verdrehte Tatsachen. weil es in Deutschland wird ja einfach mal komplett ignoriert, dass Favre durchaus schon Titel gewonnen hat, auch wenn es in der Schweiz war. Aber es ist, ich hab damals in der Schweiz gelebt und ich weiß, was das für eine Sensation war, dass er mit dieser No-Name-Truppe vom FC Zürich den FC Bayern des Schweizer Fußballs, nämlich den FC Basel, vom Thron holte. Übrigens mit einem spektakulären Fußball. Und ich weiß nicht, ob du das weißt, aber es ist ein spannenderes Finale, hat es wahrscheinlich noch vergleichbar gegeben damals mit Schalke und Bayern. Der FC Zürich wurde in Basel am letzten Spieltag Meister. Durch ein Tor in der 93. Minute sprang der FC Zürich auf Platz 1 aufgrund der besseren Tordifferenz. Ja. Beim Stand von 1-1 wäre Basel Meister gewesen. So, aber das nur am Rande. Favre hat sie also zum Meister gemacht und im Jahr darauf übrigens nochmal. Das heißt, er hat Titel gewonnen und er hat zum Beispiel unter anderem in Nizza
das Double auch geholt, gell?
Das Double geholt, richtig? Ja, ja. Und in Nizza hat er zum Beispiel mit einem Herrn Balotelli zusammengearbeitet und der nun auch als wirklich Vollpatient bekannt ist und komischerweise unter Favre aber auch funktioniert hat. Also so ganz.
Also die deutsche Fußballöffentlichkeit zeichnet sich häufig so durch Klischeedenken aus.
Ja.
Also
ja.
Man muss ja auch sagen, er hat in Deutschland eigentlich nie. Also Borussia Dortmund ist der erste Club in Deutschland, wo er zumindest mal eine theoretische Chance hat, Meister zu werden.
Genau,
bei der
sollte
Hertha
der mit
Hertha, gab's diese Chance nicht und bei Gladbach auch nicht. Es war auch nie der Anspruch.
Genau so ist es. Du musst sehen, und das ist entscheidend, wo war Hertha, bevor Favre kam? Wo war Gladbach, bevor Favre kam? Wo war Nizza, bevor Favre kam? Wo war der FC Zürich? So, das sind die Stationen, die er hatte. Und jetzt in Dortmund sind sie in der ersten Saison Vizemeister geworden. Also ich bin da auch weit weg davon, ihm da alleine die Schuld in die Schuhe zu schieben. Aber es wirkt so, wie du sagst, als sei es nur noch eine Frage der Zeit. Jetzt spielt er am Samstag, um vielleicht auch nochmal den Fokus auf einen anderen Club zu lenken.
In Berlin.
Und das ist nicht nur sein alter Club. Weshalb es ein besonderes Spiel für ihn ist.
Ausgerechnet in Berlin.
Genau. Ja. Die ruhmreiche alte Dame hat nämlich in dieser Woche einen sogenannten Trainer-Coup hingelegt und hat Jürgen Klinsmann aus.
Das war wirklich ein Coup.
Ja. Also hast du auch nicht mitgerechnet, oder?
Nee, hätte ich nicht mitgerechnet. Ich hätte vor allen Dingen nicht damit gerechnet, dass er es macht.
Genau.
Weil Hertha ist wirklich kompliziert. Also
ja.
das ist keine einfache Station für einen Trainer. Vielleicht ist das auch mit ein Grund, warum es dann letztlich Klinsmann wurde.
Weil kein anderer hin wollte.
Weil keiner so aus der unmittelbaren Hot Rotation der deutschen Trainergilde, die im Moment arbeitssuchend sind.
Die besteht auch
oder
aus.
Oder nicht in einem festen Angestelltenverhältnis sind. Dass da keiner zupackt oder zugepackt hat. Also, dass sie Gespräche geführt haben, ist ja ein offenes Geheimnis.
Labbadia also, unter anderem.
Ja.
Genau. Labbadia hat ja jetzt auch schon Köln abgesagt, hat jetzt Hertha abgesagt. Fragt man sich natürlich auch so ein bisschen, worauf der wartet, aus meiner Sicht.
Dortmund vielleicht.
Dortmund. Den wird Watzke, glaube ich, eher nicht holen. Ist jetzt mal meine Prognose. Aber Klinsy war wirklich überraschend. Und ich glaube ja, dass es dafür spricht, dass er es macht, dass im Sommer Niko Kovac kommen wird. Der nach wie vor der Wunschkandidat von Hertha ist. Und der gesagt hat, er möchte bis Saisonende erstmal nichts machen, was ich nach dem Bayern, nach der Bayernzeit durchaus nachvollziehen kann. Aber Berlin ist ein Club, ist eine Stadt, die Beziehung ist eng und ich kann mir vorstellen, dass er möglicherweise gesagt hat, ich komme aber erst im nächsten Sommer und da möchte ich hier aber ein bestelltes Feld haben und dafür soll jetzt möglicherweise Herr Klinsmann sorgen, der ja lustigerweise auch gleich wieder eine Handvoll, einen bunten Strauß an Assistenten mitgebracht hat.
Klar, also es ist halt so nach alter Väter Sitte, ne? das macht er ja gerne. Ich finde, das ist auch kein Zeichen von Schwäche, zu sagen, ich habe hier, keine Ahnung, so und so viele Spezialisten und ich bin derjenige, der es, sagen wir mal, im zwischenmenschlichen Bereich moderiert und nach außen hin verkauft und dann, ja. Also, ja, es ist, Ich kann seine Arbeit ganz schwer einschätzen. Das ist,
kennst du ihn noch aus Münchner,
Ja, ich habe in München einmal mit ihm zu tun gehabt bei einem Champions League Spiel, wo wir ein Vorgespräch hatten. Da saßen wir beim Café und da war er, ja, ich weiß gar nicht jetzt, wie ich es beschreiben soll. Das er gibt relativ wenig Preis und dann hat er aber versucht, Viererketten und Dreierketten mit Salzstreuern nachzustellen, was dann sehr interessant war. Aber so im Grunde hat er nichts rausgelassen. Also für mich war es jetzt nicht schrecklich ergiebig.
Okay.
Ich kann dir jetzt immer hundertprozentig sagen, ob er uns am Nachmittag schon die Aufstellung gesagt hat. Ich glaube fast ja. Also es war damals in Florenz. Also lass ihn mal machen und dann gucken wir mal. Also mir schien der so von seinem Meinungsbild gerade in dem Gespräch sehr sehr fest. Wobei ich sagen muss, das ist natürlich auch schon.
Das ist schon ein paar Jährchen her.
Ja.
Was ich witzig fand, hast du die Pressekonferenz dir angeschaut? Nee, du warst in Barcelona, nee, war es wahrscheinlich schwierig.
Ich war in Barcelona, ich habe geguckt, wie der Robert Lewandowski bei uns, Indiens durch die Lobby stolziert ist.
Nee, es war, also was ich spektakulär fand, ist, er hat mit einem wirklich, da sind wir wieder bei Märchen, Medienmärchen, hat er aufgeräumt, nämlich er wurde angesprochen auf die Buddhas, seiner Zeit beim FC Bayern und er sagte, dass die überhaupt nicht von ihm gekommen seien. Das würde bis heute, würde das überall geschrieben. Und er sagte, er hatte damit nichts zu tun und es hat einfach...
Wer war es? Uli Hoeneß.
Das hat er nicht gesagt.
Uli Hoeneß ist ein reiner Buddha-Typ.
Wir können natürlich auch jetzt nicht das Gegenteil beweisen, also kann ja auch einfach sein, dass er Unsinn erzählt, aber er hat gestern heftigst dementiert, dass die Buddha-Statuen von ihm gekommen seien und somit wurde mit einer 10 Jahre alten Legende einfach mal kurz aufgeräumt, weggewischt vom Tisch.
Ja, und dann mit ging er das gar nichts zu tun.
Ja, genau. Und es war ja
wo das wieder herkommt.
Es war ein riesen Medienauflauf. Es waren, glaube ich, 15 Kamerateams da. Klinsmann ist halt echt ein Name noch,
ja,
finde ich.
Ja,
und es zeigt natürlich auch so ein bisschen, wo Hertha hin will, ne? Mit dem Herrn Windhorst, heißt der, glaube ich, der Investor. Und der nennt das Projekt von Anfang an, Hertha ist sein Big City Club. Das ist BCC und er sieht sich in ein paar Jahren auf Augenhöhe mit Vereinen wie Paris Saint-Germain oder Real Madrid. Das ist natürlich schon ambitioniert, muss man sagen.
Ambitioniert, absolut. Aber warum klein anfangen, wenn man groß denken kann?
Ja. Ich hatte gestern ein sehr angenehmes Abendessen mit einem Bundesliga-Manager. Der Name tut nichts zur Sache, ist aber auch ist egal. Ja. Es ging darum, dass
wir haben Willi Schmidt, Name von der Redaktion geändert. Können wir wieder
nennen wir ihn Eisvogel.
Eisvogel. Hat sich der Eisvogel eigentlich gemeldet?
Ja, natürlich. Relativ
auf
schnell.
Auf dem Podcast
sogar.
Hin?
Ja.
Und hat er das aufgenommen?
Er war amused. Nein, er hat sich gefreut, ob der Anekdote. Ich habe nicht zu 100% alles so wiedergegeben, wie es war, aber ein bisschen künstlerische Freiheit sei
Finde
einem,
ich
ja,
auch.
Sei
Finde
einem
ich
gegönnt.
Auch. Es ist auch Poesie. Ist wichtig. Habe ich mir sagen lassen.
Ja, absolut. wir waren bei Klinsmann.
Ja, Big City.
Ach, Big City Club, genau. Und dieser Bundesliga-Manager sagte mir dann auch, dass, wenn du mal überlegst, wo war Paris, bevor die Investoren eingestiegen sind, ne? Also es war, ein nicht besonders beliebter, nicht besonders erfolgreicher Hauptstadtclub. Und wo sie jetzt inzwischen stehen und was das für eine Marke auch mittlerweile ist.
Ja, fraglos.
Absolut. Also warum sollte das in einer Stadt mit einem Club wie Berlin nicht auch möglich sein? Also
dass es die Infrastruktur hergibt, ist ja überhaupt gar keine Frage.
Genau.
Das ist ja so. Also die brauchen ein bisschen Pulver und vor allen Dingen brauchen sie gute Leute auf den richtigen Positionen.
Genau.
Und am Ende steht und fällt's mit dem Club. Nur Paris Saint-Germain ist ja jetzt in der Situation, dass sie jetzt irgendwann mal in der Champions League eine Rolle spielen müssen. Also da geht es jetzt mal darum, ein Finale zu erreichen, oder zumindest mal ein Halbfinale zu erreichen, oder es geht darum, den Pott zu gewinnen.
Ja, so, aber also überleg mal, über was wir da reden.
Liga, ne? Alles kaputt.
Genau.
Haben eine tolle Kollektion, haben immer viele Promis im Stadion.
Ja, genau.
Alleine Ja, also gerade was den internationalen Erfolg betrifft, da ist noch ein bisschen Platz.
Da ist noch Platz, definitiv, aber nichtsdestotrotz, ne, von wo kamen die? Also das, ja, das meine ich damit.
Keine
und jetzt, ich kann diesen Herrn Windhorst und seine Firma auch nicht so richtig einschätzen. Fakt ist, dass er wohl eben sehr ambitioniert ist, dass er über sehr viel Geld verfügt und ja, sicher jetzt so ein Klinsmann, ja zunächst mal in einer anderen Funktion, aber sicherlich die diese Kompetenz, und der hat ja nun auch ein Netzwerk, das seinesgleichen sucht, das kann man wirklich so sagen, auch durch sein Leben in Amerika, glaube ich, nochmal erweitert. Ich finde das total spannend. Also das ist, Klinsmann hat jetzt gestern gesagt, das ist das spannendste Fußballprojekt Europas.
Das geht dann, also das ist vielleicht eine Spur drüber, aber genau. Wenn wir über den Big City Club sprechen, dann ist das in dem Kontext vollkommen okay.
Also ich finde es hochspannend auf jeden Fall auch, und weil es wird sich ja, wie du sagst, ja nicht nur um Funktionsträger dann drehen, sondern dann auch um Spieler. Das heißt, im Winter würde ich da schon mal genau drauf schauen, wer da so nach wem die Angel auswerfen. Ne? Vielleicht landet Ibrahimovic auch in Berlin.
Ja klar. Also Berlin braucht vor allen Dingen mal ein klares Konzept und eine klare Linie. Also die müssen sich jetzt in irgendeiner Form müssen sich committen. Also die haben ja eher ein großes Spannungsfeld zwischen Tradition und Moderne. Das müssen sie als allererstes gelöst bekommen. Also das ist mal Fakt. Sonst wird es schwierig. Also du kannst jetzt vom Big City Club erzählen und von einem spannenden Fußballprojekt in Europa. Und am Ende ist es trister Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga. Ja. Du musst zusehen, dass du zwei Vereine findest, die schwächer sind. Also im Moment ist vom Big City Club ist noch nicht viel zu sehen. Also es ist im Moment ist es ein Überlebenskampf. Und wenn wir nochmal auf das Thema Dardai kommen, also größtmögliche Wertschätzung für Paul Dardai, so absolut. Im Nachhinein, wie der es in den letzten Jahren geschafft hat, den Verein in ganz ruhige Gewässer zu führen, weil es geht ja erstmal um Stabilisierung.
Ja, bin ich so, bei dir.
Jetzt ist diese tragende Säule weg und auf einmal fällt's. Und dann merkt man, also das Träumen ist ganz gut, aber die Stabilisierung war jetzt auch nicht so schlecht und auch nicht so verkehrt.
Genau, das ist dann auch, wenn man dann manchmal zu viel will, ne, möglicherweise. Ich sage, ich kann die Arbeit von Ante Čović da nicht beurteilen. Was ich allerdings mies fand, war der Stil, wie sie ihn am Ende am ausgestreckten Arm haben verhungern lassen. Ne? Und das kreide ich dann durchaus auch Herrn Preetz an, der meiner Meinung nach auch nicht gerade für Big City Club und europäischen Glamour steht, ehrlicherweise.
Ja, okay, also das kann doch in Wahrheit von uns, kann das keiner beurteilen.
Was, ob Preetz einer ist?
Ja, ob der für Glamour steht oder ob er nicht für Glamour steht. Boah, also er ist mit denen abgestiegen, er ist mit denen aufgestiegen, er hat mit denen einen Überlebenskampf geführt und führt ihn im Grunde immer noch. Deshalb sage ich, was die Hertha am allernötigsten braucht, ist natürlich ein bisschen Pulver, aber sie brauchen eine klare Idee, wie stellen wir uns auf.
Genau, also und da bin ich jetzt knallhart und sage, das Konzept hat Herr Preetz nicht, weil sonst hätte er es irgendwie in den letzten Jahren schon mal aus der Tasche geholt. Das ist meine Meinung. Und wie gesagt,
nochmal, also die Frage ist ja, wie können Sie es finanzieren? Jetzt haben Sie einen Finanzier, jetzt haben Sie frisches Geld. So, und jetzt braucht es halt in allererster Linie einen sehr klaren Plan. So wollen wir uns aufstellen und so wappnen wir uns auf dem Weg dorthin. Weil ein großer Club zu werden ist das eine, aber eben dahin zu kommen und das wirklich nachhaltig zu machen, es bringt dir ja auch nichts, wenn du jetzt, weiß ich nicht, 10 oder 12 Transfers tätigst zwischen 30 und 50 Millionen je. Also auch das garantiert ja erstmal für gar nichts. Und da nehme ich gerne das Beispiel Leipzig. Das gefällt nicht jedem. Das gefällt vor allen Dingen den Traditionalisten nicht. Aber die haben halt viel Geld, sind aber auch in der Lage, das sehr gut einzusetzen. und wie RB sich ein Netzwerk aufgebaut hat über die Jahre, ist halt wirklich Schritt für Schritt organisch gewachsen.
Absolut.
Und das muss man nicht alles gut finden, aber man muss einfach respektieren, dass da außergewöhnlich gute Arbeit nach Plan geleistet wird. Und einen solchen Plan kann man jedem Bundesliga-Club nur empfehlen.
Definitiv. Also genau wie du sagst, also man kann dieses Projekt finden, wie man will. Und ich finde, man kann es auch echt, viele Dinge daran kritisch stehen. Aber unterm Strich steht, die machen echt einen super Job und haben jetzt zum Beispiel auch mit dem Einzug ins Achtelfinale in dieser Woche der Champions League erstmals sich auch wieder auf die nächste Stufe gehoben. Ne? Und ob dann die Reise da schon zu Ende ist, weiß ich auch nicht. Also warum?
Ja, aber ob sie zu Ende ist oder nicht, spielt ja erstmal keine Rolle.
Ist eigentlich auch egal. Genau.
Sie bewerkstelligen diesen Spagat. Sie sind in der Liga gut dabei. Zwischendurch gibt's mal eine Delle, da verliert aber keiner die Nerven. Jetzt qualifizieren sie sich erstmals für ein Champions League Achtelfinale. Also es geht
Trainer ausgetauscht, alles, ne? Also alles genau. Management
und sie haben
ausgetauscht.
Eine Dépendance in Südamerika und haben eine Dépendance in Südafrika und Salzburg marschiert auch. Das darfst du nicht vergessen.
Ja, absolut.
Eigentlich ist ja Salzburg so der Club, den man so, wo man den Eindruck hatte, ja, die lassen sich jetzt ein bisschen ausbluten, weil wirklich alle Kraft sich in Richtung Leipzig entwickelt. Aber die haben halt einfach ein hervorragendes Netzwerk. Und was dann für Leipzig nicht reicht, hilft Salzburg immer noch so.
Genau. Und den Bogen also noch zu spannen, Wolf, am Ende jetzt nochmal wieder zum Anfang. Meiner Meinung nach hat Leipzig halt jetzt auch den Trainer der Borussia Dortmund geholfen hätte, und es ist ja kein Geheimnis, dass sie damals auch mit Julian Nagelsmann verhandelt haben, nämlich nach Tuchel. Und am Ende ist es, glaube ich, daran gescheitert, dass man nicht bereit war, sich für so einen jungen Mann, der jetzt noch nicht so schrecklich viel auf der Visitenkarte stehen hatte, so weit aus dem Fenster zu lehnen, wie es dann am Ende, oder so viel Kompromisse auch einzugehen, weil der hätte ja erst ein Jahr später den Job angetreten, wie er es in Leipzig ja auch gemacht hat. Aber RB hat's halt gemacht. Die haben ihm die kolportierten, weiß nicht, ob stimmt, ich habe den Scheck nicht gesehen, 10 Millionen Handgeld gezahlt. Sie haben sich darauf eingelassen, dass er es ein Jahr später anfängt. Aber ich glaube, das hätte Borussia Dortmund beides auch machen können.
Fraglos. Das Risiko ist vielleicht für Dortmund dann doch insgesamt größer, als es für Leipzig. Im Nachhinein kann man sich hinstellen und kann sagen, ja, das hätte Dortmund genauso machen können. Vielleicht sind sie in Dortmund auch so weit, dass sie sagen, Mensch, warum haben wir es nicht gemacht? Das wäre doch gut gewesen. Ja, aber das mit dem Wissen von heute, sagt sich das leicht. Und du darfst halt auch eins nicht vergessen. Der muss ja mit Leipzig nicht Meister werden. Ne? Der muss mit Leipzig unter die ersten vier kommen. Ja. Der muss sie fußballerisch weiterentwickeln.
Das erste Saisonziel hat er erreicht.
Genau, mit dem Achtelfinale erreicht. Ja. So, und in Dortmund ist halt das Ziel maximal.
Ja, stimmt.
Und Nagelsmann hätte mit der sportlichen Ausbeute oder mit der Punkteausbeute hätte der in Dortmund genau das gleiche Problem.
Ja.
Und
mag sein.
Jetzt nochmal auf Hertha. Also groß zu träumen, ist vollkommen okay, aber die müssen in dem Jahr gucken, dass sie die Klasse halten.
Ja,
das
stimmt.
Und das darfst du nicht vergessen. Und dafür brauchst du die Basis. Und um auf das Spannungsfeld zurückzukommen, da brauchst du halt, und bei Hertha gibt's halt echt viele Traditionalisten, da brauchst du halt den harten Kern, der dich bedingungslos unterstützt. Und wenn du da zu viel träumst, verlierst du die Basis. Also. Mhm.
Ja, es ist nochmal, das ist sehr, sehr spannend.
Und es ist super schwierig und es ist ein spannendes Projekt. Ob es das Spannendste in Europa ist, das, keine Ahnung, aber schwierig. Jetzt haben wir über die Hertha geredet, guck an.
Jetzt haben wir über die Hertha, hätten wir auch nicht gedacht, glaube ich, am Anfang der Woche. Aber jetzt haben wir auch über jemanden geredet, den ich im Hintergrund pfeifen höre und vor mir sehe, wie er durchs Camp Nou flitzt, den Kollegen, sag mir nochmal, wie er hieß. Der Schiedsrichter
Clément Taupin.
Taupin, der pfeift nämlich ja. gerade ab. Wir sind in der Nachspielzeit. Wolf.
Wir sollten uns alle freuen auf den 6. Spieltag, beziehungsweise dann auf die K.O.-Phase. Clément Taupin, ein Mann, den man sich merken muss. Ich glaube, dass der auch in seinem Garten immer mal wieder die Trillerpfeife ausprobiert. Ob das Ding noch. Und er zeigt nochmal auf den Punkt. Zeigt abseits an und macht dann einfach diese. Der hat auch diese Handbewegung gemacht, da hinten abseits, da, weißt du, so den
Wischer.
Weltklasse. Das war total skurril. Er meint es nicht ernst. Ja.
ich werde, das ist meine erste Amtshandlung, wenn ich gleich auf das Knöpfchen hier gedrückt habe, werde ich den Kollegen googeln und anschauen, was es so über den zu finden gibt. Weil das Clément interessiert mich jetzt.
Gestern hat er auch noch eine ziemlich rote Gesichtshälfte gehabt, weil ihm irgendeiner hat ihm einen Ball ins Gesicht geschossen. Kurz vor der Pause. Aber das ist diesem Teufelskerl natürlich egal.
Dann hat ihm nichts ausgemacht. Nichts.
Jawohl. Erst Kopf in den Eiseimer gesteckt und weiter geht's.
Und er hat im Eiseimer selber nochmal geflötet.
Ja. Es ist immer gut, wenn die Flöte funktioniert. Ja.
Wolf, ich wünsche dir was.
Ich dir auch. Das wünsche ich dir auch.
Spätestens in 14 Tagen. Mach's gut.
So ist es. Alles Gute. Bleiben Sie sportlich.
Bis bald. Ciao. Ciao.